Mein Name ist Eva Ellermann und im Interview der Woche ist Jens Spahn. Er ist Präsidiumsmitglied der CDU und stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion. Aktuell sind seine Schwerpunkte Wirtschaft, Klima und Energie. Aber in den vergangenen Wochen ist er auch noch mal in die Schlagzeilen geraten als ehemaliger Gesundheitsminister während der Corona-Pandemie. Guten Tag, Herr Spahn.
Schönen guten Tag. Hallo, Frau Ellermann.
Herr Spahn, wir haben Sommerferien, die Olympischen Spiele. Können Sie auch so ein bisschen Abstand genießen zum politischen Dauerkrisenmodus?
Ja klar, etwas Abstand ist immer möglich, weil in Berlin gar keine Sitzungen sind. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück. Der ist dieses Jahr etwas früher gewesen, weil es jetzt losgeht in die Wahlkämpfe in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Also ein wenig Auszeit war, aber wegen des frühen Wahltermins in Sachsen und Thüringen, 1. September, geht es jetzt auch schon wieder los.
Und Olympische Spiele, teilen Sie da die Begeisterung vieler Menschen, die da jetzt so mitfiebern?
Also ich schaue immer mal wieder rein. Ich schaue vor allem, das ist dann vielleicht wieder der Politiker, der immer guckt, wer steht wo auf dem Medaillenspiegel, wo wir ja nicht ganz so gut dabei sind, aber okay. Nein, ich schaue immer mal wieder rein, aber ich bin jetzt niemand, der stundenlang da vor dem Fernseher hockt und dazu schaut. Irgendwie ist das nicht so meins.
Lieblingssportart haben Sie nicht?
Lieblingssportart habe ich nicht. Ich schaue schon gerne schwimmen, Turmspringen. Also irgendwie was mit Wasser passt gerade gut zur Jahreszeit.
Schauen wir mal auf die Welt. Anfang der Woche gab es ja einige Turbulenzen an den Börsen, weltweit auch. Hat Sie das beunruhigt mit Blick auf die deutsche Wirtschaft zum Beispiel?
Es ist ja eher überraschend gewesen in den letzten Monaten, dass der DAX, der deutsche Aktienindex, die Börsen insgesamt relativ gut liefen. Obwohl die Wirtschaft, die Weltwirtschaft sich abgeschwächt hat, China auch Probleme hat, aber vor allem wir hier in Deutschland ja quasi in der Rezession, in der Stagnation sind. Wir haben kein Wachstum. Das ist ein hausgemachtes Problem in weiten Teilen, weil wir den Standort nicht stärken, weil wir nicht attraktiv sind für Investitionen. Und insofern war das eher außergewöhnlich, dass auch die deutschen Werte so gut liefen, obgleich gerade die deutsche Industrie gerade große Probleme hat. Dass es dann so krass runterging, war dann wieder so ein Börsenphänomen. Alle wie die Lemminge hinterher oder wie die Herden. Und dann ging es ja auch relativ schnell jetzt wieder ein Stück hoch. Aber was wir, glaube ich, sehen, ist einfach, dass sich die Werte an der Börse, an allen Börsen auf der Welt, gerade der Lage etwas realistischer annähern. Da gab es, glaube ich, auch manche Überbewertung.
Die Union sagt ja, eine Stimmungsaufhellung braucht die deutsche Wirtschaft dringend. In den letzten Wochen hat man allerdings den Eindruck, dass sich die CDU vor allen Dingen am Bürgergeld abarbeitet. Und zwar hat ja CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann von einer sechsstelligen Zahl von sogenannten Totalverweigerern gesprochen, denen man das Bürgergeld am besten komplett streichen sollte. Die Bundesagentur für Arbeit, die hat im vergangenen Jahr rund 16.000 Menschen Leistungen gekürzt, weil jemand nicht arbeiten wollte oder eine Bildungsmaßnahme abgelehnt hat. Da scheint das Verhältnis nicht so ganz zu stimmen. Warum hängt die Union dieses Thema so hoch? Gerade auch mit Blick auf die Wirtschaft.
Zum Ersten, weil es um ein sehr grundsätzliches Gerechtigkeitsthema geht, um Thema tatsächlich von Respekt, das Wort wird ja oft bemüht, Respekt, Fairness gegenüber denjenigen, die mit ihren Steuern und Beiträgen unsere soziale Sicherung in Deutschland finanzieren. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre in der Politik, ich habe es noch nie erlebt, dass die Erhöhung einer Sozialleistung zu so viel Unzufriedenheit, Frust geführt hat. Warum? Weil das berechtigte Empfinden da ist, dass es zu leicht ist für jemanden, der arbeiten könnte. Wir reden jetzt über die, die arbeiten könnten. Also wenn jemand wegen Krankheit, Behinderung, Beeinträchtigung, schwerer Lebensphase nicht kann, okay, dafür ist soziale Sicherung da. Aber dass eben jemand, der arbeiten könnte, zu leicht nicht arbeiten muss und trotzdem relativ gut dasteht. Man muss ja immer dazu sagen, neben der finanziellen Leistung gibt es auch noch Miete und Heizkosten. Also du kannst mit dem Bürgergeld dann in München Innenstadt wohnen, jetzt mal etwas überspitzt. Derjenige, der als Zollbeamter, als Handwerker arbeitet, als Pflegekraft, kann sich München schon lange nicht mehr leisten. Und das führt zu einem Ungerechtigkeitsempfinden. Und jetzt muss man bei den Sanktionen ja hinschauen. Ich frage mich halt immer, was gucken wir uns an? Ich finde schon, wenn jemand ohne Absage und ohne Grund zum Termin bei der Arbeitsagentur oder beim Jobcenter nicht erscheint. Ich meine, jeder von uns, der beschäftigt ist, muss morgens rechtzeitig und pünktlich bei der Arbeit sein. Und wenn jemand einen Termin nicht wahrnimmt und möglicherweise nicht mehr absagt oder keinen guten Grund hat, dann kommt er, finde ich, in unserem System, so wie es jetzt ist, zu schnell davon. Also man muss schon ja dauerhaft und fest sich verweigern, da sind wir bei Ihrem Thema, bis es tatsächlich sozusagen zu Sanktionen und spürbaren Kürzungen kommt. Und das ist aus meiner Sicht zu spät. Ich finde die Idee, die Debatte, dass jemand, der grundsätzlich erwerbsfähig ist, vielleicht mal Beweislastumkehr nachweisen muss, warum er denn nicht arbeiten kann, wenn er weiterhin Geld beziehen will, ist doch vielleicht auch keine schlechte Idee.
Ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um die Tonart. Inzwischen gibt es ja auch Widerspruch aus dem Arbeitnehmerflügel CDA innerhalb der Union, die sagen, das ist eigentlich nicht das Hauptproblem. Wir müssen mal auf die Aufstocker gucken, die nicht von ihrem Geld leben können, das sie selbst verdienen können und deswegen noch Bürgergeld brauchen. Diese Tonalität, ist das was, wo Sie mitgehen oder stimmt Sie das so ein bisschen nachdenklich, dass da auch aus den eigenen Reihen Widerspruch kommt?
Wo, ja, sozusagen zu Recht darauf hingewiesen wird, auch von Kollegen aus der Arbeitnehmerschaft bei der CDU, von der CDA, ist, das ist auch eine große Zahl, Hunderttausende von Bürgergeldempfängern gibt, die sogenannte Aufstocker sind, die also arbeiten gehen, oftmals Teilzeit arbeiten gehen und dadurch sich und vor allem, meistens gibt es dann auch Familie, Partner, Kinder, sich und die Familie von dem Lohn, dem Gehalt alleine nicht ernähren können. Und das, finde ich, muss man auch unterscheiden. Das sind Menschen, die arbeiten, die einen Unterschied machen, die ja sagen, ich will. Und um die geht es in unserer Debatte ja nicht, sondern wir reden ja über diejenigen, die erwerbsfähig sind, aber eben gar nicht faktisch sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, sondern eher zu entziehen versuchen. Und das in der Zeit, und da sind wir bei der Frage, warum es was mit der Wirtschaft zu tun hat, wo wir in vielen Dienstleistungsberufen ja immer noch, trotz wirtschaftlicher Lage, immer noch Arbeitskräfte gesucht werden. Also bei mir daheim in meinem münsterländischen Dorf, 4000 Einwohner, machen Kneipen zum Teil zu, nicht weil keiner kommt, sondern weil sie niemanden mehr für die Küche finden, der spült oder der kellnert. Wir brauchen also ja nicht nur Raketenwissenschaftler und Informatiker in Deutschland, sondern wir haben an ganz vielen Stellen Arbeitskräftebedarf. Und das passt halt nicht zusammen, dass wir hunderttausende erwerbsfähige Bürgergeldempfänger haben, die nicht aufstocken, sondern gar nicht arbeiten und gleichzeitig viele, viele offene Stellen, gerade auch im Dienstleistungsbereich, wo man jetzt auch nicht studiert haben muss, um da zu arbeiten.
Im Interview der Woche ist der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn. Herr Spahn, Ihre Zeit als Gesundheitsminister der Großen Koalition von CDU und SPD in der Corona-Pandemie, die hat Sie in den vergangenen Wochen wieder eingeholt. Da ging es um Bestellungen von überteuerten Schutzmasken. Es ging um Kritik des Bundesrechnungshofs an teuren Corona-Teststationen. Und zuletzt jetzt um diese sogenannten RKI-Files, also Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Da gab es vor allen Dingen in den sozialen Medien Aufregung darüber, dass Sie und nicht nur Sie damals von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen haben. Und im Robert-Koch-Institut haben eben Experten, das zeigen wohl diese Files, in diesem Winter 2021 über diese Wortwahl diskutiert und sie auch kritisiert. Wie haben Sie das damals gemeint?
Wir reden hoffentlich gleich auch noch über die Beschaffung, weil da würde ich auch gerne noch was zu sagen, aber zur Pandemie der Ungeimpften. Wir hatten und haben über weite, weite Strecken einen überproportionalen Anteil von schweren, auch schwersten Verläufen bis hin zu Intensivstationen, Beatmungsnotwendigkeit in der damaligen Zeit gehabt bei den Ungeimpften. Also wir müssen uns ja zurückerinnern, zweite Hälfte 2021, jeder, der geimpft werden wollte, konnte ab dem Juli etwa geimpft werden. Wir haben immer gesagt, im Sommer kann jeder geimpft werden, hat ja dann auch funktioniert. Und wir haben dann gesehen, dass ja, auch Geimpfte sich infizieren können, übrigens auch ja, das haben wir dann auch gelernt, andere anstecken können, aber das Risiko für schwere, schwerste Verläufe und vor allem für Belastung des Gesundheitswesens ist deutlich geringer. Und das war ja immer unser Ziel. Unser Ziel war ja nicht keine Infektion. Also es gab ja die Zero-Covid, alle Infektionen vermeiden. Wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Das ist die falsche Strategie aus unserer Sicht. Wir wollen eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden. Und wir wollen, dass weite Teile der Bevölkerung Immunität erreichen, entweder durch Impfung oder und durch Infektion, aber eben so, dass wir dabei das Gesundheitssystem nicht überfordern. Und das wollte ich ausdrücken mit der Pandemie der Ungeimpften. Leute, unser Hauptproblem auf den Intensivstationen im Gesundheitswesen sind aktuell die Ungeimpften. Wenn wir eine höhere Impfquote hätten, damals gehabt hätten, hätten wir deutlich schneller auch den Weg rausfinden können aus dieser Ausnahmesituation, in der wir in der Pandemie waren. Das jetzt steht übrigens nicht im inhaltlichen Widerspruch, das, was beim RKI gesagt wurde. Ich habe die Protokolle übrigens auch erst jetzt gesehen. Ist jetzt nicht so, als wenn ich alle Protokolle des RKIs damals gelesen hätte. Es ist ja irgendwie beides richtig. Also ja, auch Geimpfte waren weiterhin Teil des Pandemiegeschehens. Das stand ja in den Protokollen. Mein Punkt war eben, zugegebenermaßen zugespitzt, aber in der Sache genauso herleitbar. Auf den Intensivstationen sind vor allem die Ungeimpften.
Jetzt gab es ja trotzdem politische Entscheidungen, Regeln, 2G, 3G-Regeln zum Beispiel mit Zulassungsbeschränkungen für Ungeimpfte. Finden Sie aus der Sicht heute, dass man damals zu viel Druck auf Ungeimpfte ausgeübt hat?
Auch da empfehle ich uns allen, uns nochmal zurückzuerinnern an den Sommer, Herbst, Winter 2021, dann 2022. Und wir haben gewusst, wenn wir bestimmte Impfquoten erreichen, können wir ohne weitere beschränkende Maßnahmen oder mit deutlich geringeren beschränkenden Maßnahmen in den Winter gehen. Wir haben diese Impfquoten nicht erreicht in Deutschland, die dafür notwendig waren. Und das hat dazu geführt, dass es wieder beschränkende Maßnahmen gegeben hat. Und daraus ist eine Debatte entstanden, ist das eigentlich richtig, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, sozusagen uns in diese Situation bringen. Und ja, da ist, glaube ich, auch manchmal diese Unterscheidung geimpft, nicht geimpft, verbal. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Im Rückblick würde ich vielleicht auch manches anders formulieren. Da haben wir schon sehr stark einen Unterschied gemacht und gesagt, wer sich jetzt nicht impfen lässt in dieser Pandemie, das ist irgendwie auch ein Problem für uns alle. Aber 2G, 3G hieß ja geimpft, getestet, genesen, 3G. Also wer sich nicht impfen lassen wollte, musste sich zumindest testen lassen. Und das war übrigens ja auch vorher schon so. Bevor es den Impfstoff gab, gab es beschränkende Maßnahmen, wo man gesagt hat, nur mit Testung kommt man hier rein. Das finde ich dann schon okay, auch damals.
Jetzt wünschen sich ja viele Menschen in Deutschland eine öffentliche Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Die Bundesregierung kann sich allerdings nicht auf eine Form der Aufarbeitung verständigen. Also zum Beispiel soll es einen Bürgerrat geben oder eine Enquete-Kommission im Bundestag. Wie ist Ihre Meinung? Brauchen wir eine Corona-Aufarbeitung noch, eine öffentliche?
Das ist ja die Frage, was ist das Ziel? Ich finde wichtig, dass wir vor allem versuchen zu lernen aus dem, was nicht gut gelaufen ist, was hätte besser laufen können. Kommunikativ, in der Beschaffung. Ich will noch mal erinnern, Desinfektionsmittel waren knapp. Haben wir besorgt, ausreichend, nachher hatten wir zu viel. Beatmungsgeräte waren knapp, Intensivbetten, haben wir besorgt, ausreichend, nachher hatten wir zu viel. Impfstoffe waren ganz knapp am Anfang, haben wir dafür gesorgt, dass die Industrie die Produktion hochfährt. Ja, auch durch große Aufträge. Übrigens machen wir das Gleiche gerade bei der Rüstung, bei der Munition. Gleiches Prinzip, genauso richtig. Aufträge geben, damit Produktion hochgeht. Impfstoffe besorgt, haben wir zu viel im Nachhinein. Masken. Ich werbe immer wieder dafür, wundere mich etwas, wie viele vergessen haben, wie die Situation im März, April 2020 war, wo Klinikdirektoren gesagt haben, ich schicke meine Pflegekräfte nicht mehr an die Front, in Anführungszeichen, dieses Virus, mit dieses unbekannten Virus ohne Masken. Masken waren knapp, haben wir besorgt. Ich will damit nur sagen, wir hatten eine wirkliche Mangel- und Notsituation zu Beginn der Pandemie vor allem. Es fehlte an ganz vielen Sachen und es ist uns gelungen, sie zu besorgen. Die Frage ist, was lernen wir daraus für die nächste mögliche Pandemie oder Krise? Sorgen wir jetzt vor? Legen wir bestimmte Vorräte an? Nationale Schutzreserve haben wir das genannt. Haben wir Pandemiepläne, die wir auch mal üben, so wie wir Brandschutzübungen machen? Also wenn es um Aufarbeitung geht, ja, muss man über das reden, was falsch lief. Und da stelle ich mich auch meiner Verantwortung. Ich habe politische Verantwortung getragen in dieser Zeit an entscheidender Stelle. Aber ich finde wichtig, dass wir es gemeinsam schaffen, dann den Blick auch nach vorne zu richten. Was lernen wir daraus fürs nächste Mal? Und im Moment habe ich eher den Eindruck, die einen wollen gar nicht drüber reden, so nach dem Motto, oh, war schon alles irgendwie okay. Und die anderen wollen, das sind vor allem die immer schon alles kritisch sahen, eher so eine Art Volksgerichtshof veranstalten. Und ich fände es wichtig, wenn vielleicht durch eine Enquete-Kommission es gelingt, das wissenschaftlich und fachlich und breit. Breit ist wichtig, aber so aufzuarbeiten, dass wir was lernen.
Es gibt einen
und nicht nur Schuldzuweisungen machen.
Es gibt einen offenen Brief der Schriftstellerin Julie C. und anderer, die sagen, wir brauchen eine Aufarbeitung der Pandemie, auch um unsere Demokratie zu stärken und um der Politikverdrossenheit zu begegnen. Gehen Sie damit?
Grundsätzlich hilft Reden immer. Das ist meine feste Überzeugung. Debatte, Diskurs hilft immer. Dann, wenn auch eine Bereitschaft da ist. Also ich habe ja in der Pandemie erlebt, ich erlebe auch manchmal heute noch bei Veranstaltungen, dass Leute da sind, wo ich einfach merke, also ich versuche ja immer zu verstehen, warum jemand die Dinge völlig anders sieht als ich oder zu verstehen, warum jemand unheimlich wütend ist auf mich. Das erlebe ich ja auch manchmal heute noch. Also es gibt diejenigen, die zu mir kommen und sagen, danke Herr Spahn für die Zeit, für Ihre Arbeit. Und es gibt auch diejenigen, die, das spüre ich schon, wenn die auf mich zukommen, wie viel Wut, da geht es übrigens nicht selten um Impfen, in den Menschen steckt. Und da kann Reden natürlich helfen. Und zwar jetzt nicht Reden im Sinne von wir plaudern mal ein wenig, sondern ein sozusagen sortiertes Aufarbeiten, etwa in Form einer Enquete-Kommission. Wir sind eine repräsentative Demokratie. Der Bundestag ist das entscheidende Organ unserer Demokratie. Enquete-Kommission ist das Instrument des Parlaments, um solche Dinge aufzuarbeiten. Also ich kann das nur gut finden, wenn das passiert. Aber die Frage ist, schafft die Ampel, ich verstehe auch gar nicht, wo das Problem eigentlich da liegt, warum die sich darauf nicht einigen können, schaffen die das noch?
Im Interview der Woche ist der CDU-Politiker Jens Spahn. Nach der Bundestagswahl war es erstmal so ein bisschen still um Sie geworden. Jetzt sind Sie aber wieder sehr präsent. Sie posten auf Instagram, auf X, auf TikTok zum Beispiel. Allerdings muss man sagen, eher so im dienstlichen Ton und politisch. Das macht der bayerische Ministerpräsident ganz anders. Der ist sozusagen der ungekrönte Social-Media-König der Union, Markus Söder. Söder isst, Söder singt und so weiter. Gerade hat er mit einer Kebab-Aktion hunderttausende Follower beglückt. Macht Sie das so ein bisschen neidisch?
Nee. Also ich finde es gut, was Markus Söder da macht, aber es muss einem auch liegen. Also mir läge es nicht, mich hinzustellen und zu singen, wie er es in Stockholm, glaube ich, gemacht hat, da als er ABBA geboten hat. Ich habe es mir angeguckt, auch. Aber mir liegt das halt nicht. Das muss halt zum Typ passen und ich finde, es passt zu ihm. Er macht das authentisch. Und dann funktioniert das ja. Es funktioniert ja bei Social Media nur, wenn es authentisch ist, wenn die Leute Gefühl haben, das ist der. Und ich wäre das nicht, wenn ich mich da auf eine Bühne stelle und singe. Das, glaube ich, spüren dann auch alle sofort.
Aber es könnte ihn in eine Pole Position katapultieren, wenn es mal darum geht, wer wird Kanzlerkandidat der Union, oder?
Also die Frage, wer jetzt Essen postet oder singt, ist wichtig sozusagen, um eine Verbindung herstellen zu können zu den Bürgerinnen und Bürgern. Einfach zu zeigen, das ist übrigens auch wichtig, auch bei dem, was Markus Söder macht. Wir sind auch nur Menschen, die da politisch Verantwortung haben. Aber die Frage entscheidet jetzt nicht darüber, wer Kanzlerkandidat der Union will.
Bleibt es denn bei dem Zeitplan nach der Wahl in Brandenburg?
Es bleibt bei dem Zeitplan. Das ist ja dann auch ein Jahr etwa vor der Bundestagswahl der nächsten, regulären jedenfalls, wenn sie stattfindet, wann sie soll, Ende September nächsten Jahres. Und das ist ein guter Zeitpunkt dann. Und dann werden Friedrich Merz und Markus Söder, die beiden Parteivorsitzenden, uns einen gemeinsamen Vorschlag machen, da bin ich sehr sicher.
Und Sie im Präsidium wollen da gar nicht mitreden?
Na, wir reden ja schon alle miteinander, da machen Sie sich keine Sorgen, Frau Ellermann. Und formal werden natürlich dann auch die Präsidien die Entscheidung treffen. Aber genauso klar ist doch, die beiden Parteivorsitzenden haben das Prä. Der Vorsitzende der CDU, der Christlich-Demokratischen Union, Friedrich Merz, gerade frisch mit einem starken Ergebnis Anfang Mai wiedergewählt, auch auf dem Bundesparteitag der Union. Das ist jetzt erstmal der natürliche Kandidat. Und dann werden die beiden aus dieser Ausgangslage uns einen Vorschlag machen. Nach der Wahl in Brandenburg.
Die Union geht ja davon aus, dass sie die nächste Bundesregierung anführen wird. Wo sehen Sie sich denn in einem Kabinett, Merz oder Söder?
Ob Sie es glauben oder nicht, wir gehen nicht davon aus, dass das einfach passiert nächstes Jahr. Wir sind in den Umfragen vorne. Wir sind als CDU-CSU so stark wie alle drei Ampelparteien zusammen, was viel darüber aussagt, wie SPD, Grüne und FDP Vertrauen verloren haben. 80% der Deutschen vertrauen der Bundesregierung nicht. Das muss man im negativen Sinne erstmal hinkriegen mit dem Chaos, das da jeden Tag weiterhin stattfindet. Aber 12 Monate sind eine lange Zeit im Wahlkampf.
Aber Sie wären bereit, in ein Kabinett zu gehen.
Wir lagen auch schon mal 4 Wochen vor der Wahl weit vorne und haben dann trotzdem knapp nur gewonnen oder knapp verloren sogar einmal. Also wir werden kämpfen bis zum Ende um jede Stimme. Und dann, ich weiß, das ist die Antwort, die Politiker dann immer geben, aber ich meine es auch so, dann, wenn wir tatsächlich gewinnen sollten, dann reden wir über die nächsten Schritte und über die richtige Aufstellung. Aber dieses Vertrauen wieder zu kriegen, wir sehen ja, wir spüren ja, die Leute sind unzufrieden, wie lange nicht. Aber wir kommen als Union auch noch nicht so richtig deutlich über 30%. So, und deswegen sehen wir ja, wollte ich nur sagen, Vertrauen gewinnen, Vertrauen behalten, gerade in diesen Zeiten, wo viele auch Frust haben, unzufrieden sind, nachvollziehbarerweise mit der Lage, Wirtschaft, Rezession, Migration. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und deswegen nehme ich unsere gute Ausgangslage stand heute nicht als gegeben. Da werden wir noch hart arbeiten und noch nicht Pöstchen verteilen.
Ja, Glaubwürdigkeit ist ja auch immer ein ganz wichtiges Thema. Jetzt bei den anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg liegt die AfD im Moment in allen Umfragen vorne, die Union auf Platz 2 oder mit auf Platz 2 in Brandenburg im Moment. Aber das neue Bündnis Sarah Wagenknecht, das zeichnet sich zumindest in Thüringen und Sachsen als drittstärkste Kraft ab. Und es heißt aus dem Konrad-Adenauer-Haus, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD oder der Linken, aber freie Hand bei möglichen Bündnissen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, zumindest auf Länderebene. Was unterscheidet das BSW von den Linken und der AfD?
Zum einen, wir haben bei AfD und der Linkspartei, die SED in Rechtsnachfolge ist, also die Partei des Mauerbaus, muss man gelegentlich daran erinnern, auch so viele Jahre danach noch, Rechtsnachfolge, es ist die SED mit anderen Namen, zum Teil die Leute noch da. Jedenfalls, das sind Parteien, die wegen ihres extremistischen oder des Umstandes, dass sie Extremismus zulassen in ihren Reihen. Linksextreme Gruppierung bei der Linkspartei, rechtsextreme Gruppierung, Nazi-Sprech, Nazi-Leute, nicht alle, aber zum Teil, und sie werden zugelassen und zum Teil gefördert.
Aber es gibt Experten, bei der AfD, die sagen, dass das BSW genau diese beiden Pole in sich vereint.
Also was jetzt Extremismus angeht und das Zulassen von Links-Rechtsextremismus, anderen politischen Extremismus, können wir Stand heute jedenfalls programmatisch und in den Aussagen bei der BSW nicht sehen. Die ist ja, glaube ich, noch nicht fertig, so wie ich es wahrnehme. Es ist ja wirklich eine Neugründung. Man muss ja.
Aber sie hat schon gesagt, Frau Wagenknecht hat schon gesagt, es gibt kein Bündnis mit uns, wenn nicht unsere Haltung in Sachen Ukraine-Konflikt geteilt wird. Und die ist ja nun sehr weit entfernt von der Unionshaltung.
Wenn Frau Wagenknecht meint, sie müsste in einem Koalitionsvertrag in Brandenburg hineinschreiben, wir sollen aus der NATO austreten, dann wird das mit der Union natürlich schwierig. So, das muss man ja jetzt schauen. Also das ist keine Frage, die in Brandenburg entschieden wird. Und wenn Frau Wagenknecht meint, sie muss trotzdem in Brandenburg vereinbart werden, also die CDU wird nicht aus der NATO austreten. auch nicht für Frau Wagenknecht. Und insofern warten wir einfach mal ab. Bis jetzt ist BSW ja eher so eine Wundertüte mit dem Bild von Sarah Wagenknecht drauf. Die macht das ja bis hierhin, muss man ja einfach neidvoll oder neidlos anerkennen, machen die das ja erfolgreich. Ich meine, sie haben die Umfragen gerade beschrieben. Gab es ja selten eine Parteineugründung in Deutschland, die so kurz nach der Neugründung in 3 Landtagswahlen so eine gute Ausgangslage hat. Und dann warten wir einfach mal ab, wie es ist. Aber schauen Sie mal, in Sachsen kann es passieren. Ich meine, die CDU ist das letzte Bollwerk der Demokratie in Mittel- und Ostdeutschland. Die SPD ist auf dem Weg unter 5% in Sachsen und nach jüngsten Umfragen auch in Thüringen durchaus mit dem Risiko, da in die Richtung zu gehen. Die Grünen gehen unter 5%. Ich warte ja darauf, dass die mir noch das verkaufen als Teil ihrer moralischen Überlegenheit, dass sie für die gute Sache unter 5% gehen sozusagen, anstatt mal drüber nachzudenken, ob sie nicht ihre Politik ändern müssten, damit sie mehr Vertrauen kriegen. Und wenn jetzt in Sachsen ein Parlament entstünde, in dem nur 3 Fraktionen sind, CDU, BSW und AfD.
Was dann?
Dann muss man reden. So, das ist ja nur das, was wir sagen, wenn wir sagen, auf Landesebene sollen die Landesverbände natürlich die Möglichkeit haben, dann auch zu reden und zu schauen, ob es möglich ist, zu regieren. Aber noch viel wichtiger ist, wer klare, stabile, demokratische Verhältnisse will in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, der muss vor allem die CDU stark machen und weiter stärken. Und ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ich freue mich jetzt auch auf den Wahlkampf. Vielleicht schaffen wir sogar einen Hattrick. Ich halte Stand heute nicht für ausgeschlossen, dass im Herbst 2024 3 Ministerpräsidenten der CDU als Ergebnis dieser 3 Landtagswahlen rauskommen.
Wir sind gespannt. Das war das Interview der Woche mit Jens Spahn, Präsidiumsmitglied der CDU und stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.